Amen.
Liebe Geschwister, wenn ich so spreche, verstehen mich alle. Gemeint ist die Lautstärke. Gut, danke. Wir dürfen einen Augenblick.
Ist jemand zu laut?
Bitte?
Zu laut. Es ist vielleicht wohl den Lautsprecher vorne.
Ist die Lautstärke, stimmt die nicht? Ist gut.
Ja.
Dem Herrn sei Dank.
Da oben sitzt jemand am Hebel.
Ja, ja. Gleich ein bisschen runter. Und dann wird man sehen. Ja?
Also. Unser Thema: Isaac einerseits, Ismael andererseits. Und da dürfen wir einen weitreichenden Überblick gewinnen von unserem einmaligen Gott und Vater Jesu Christi bis zur Vollendung, neue Himmel, neue Erde. Und das in 60 Minuten oder 5 Viertelstunden. Geht das?
Ja.
Danke.
Wir sagen dir Bescheid.
Ja, da blendet irgendwas. Aha. Ja, kann man die Lampe auslöschen? Die?
Kann man die Lampe ausmachen?
Ah, danke schön. Gut. Gott, der einzig wahrhaftige Gott, Vater Jesu Christi, den er gezeugt und aus sich geboren hat. Heute habe ich dich gezeugt, das Heute Gottes hat keinen Anfang und kein Ende. Dann kommt die Zeitordnung vor Grundlegung der Welt. Haben wir wunderbare Auskünfte im hohen priesterlichen Gebet Jesu. Da war die Herrlichkeit Christi mit dem Vater. Und die Liebe Gottes des Vaters zum Sohn, vom Sohn zum Vater. Verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt. Und die Liebe offenbare, womit du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Grundlegung bedeutet nicht eine Katastrophe, sondern die ersten Arbeiten für etwas Neues, das geschaffen wird. Viele werden verstehen, warum ich das sage. Katabole, wenn wir Neubau machen, kommt zuerst die Baugrube, bis guter Boden da ist. Und dann wird Beton hinabgeworfen in die Fundamente, hinabgeworfen in die Schalungen der Kellermauern, als er wird kräftig niedergeworfen. Wenn wir einen Neubau machen, und das Wunderbarste ist, oder wie wir lesen dürfen im Hebräerbrief, so lasst uns nicht wieder einen Grund legen mit den Anfängen der Verkündigung des Wortes Gottes, sondern lasst uns weiterfahren. Und das ist auch keine Katastrophe, wenn man die Anfangsgründe der Lehre Gottes beachtet und lehrt. Und das wunderbarste, intimste einer Katabole im Glaubenskapitel Hebräer 11, Sarah über die Zeit ihres Alters hinaus empfing von Gott die Kraft zum Niederwurf eines Samens, das heißt zur Geburt Isaaks. Das ist doch keine Katastrophe, sondern das ist die Grundlegung für das ganze Haus Israel. Isaak, Sohn der Verheißung Abrahams. Genügt. Also, nun aber dürfen wir wissen, vor Grundlegung der Welt, bevor Gott durch Jesus Christus die erste Schöpfung zu schaffen begann, hat Gott uns auserwählt in seiner Liebe. Warum uns? Weil er uns zappeln sah in unserem Blute, in unserer Not. Und unser Gott und Vater erbarmt sich immer zuerst der Erbarmungswürdigsten. Und dazu gehören wir. Und deshalb hat er uns auserwählt. Und zwar nicht für irgendetwas oder jemand in der Schöpfung, sondern auserwählt für sich selbst. Wir sind gerichtet mit dem Angesicht auf Gott in Christo Jesu. Dazu sind wir auserwählt. Und in dieser wunderbaren Glaubensstellung bereitet uns Gott bis zur Vollendung als Glieder des Herrlichkeitsleibes Jesu Christi, um dann alle Verheißungen, so viel es ihrer gibt, in Christo garantiert mit seinem Ja und Amen, aber ausgeführt Gott zur Herrlichkeit durch uns. Vor Grundlegung der Welt, vor dem ersten Spatenstich einer ersten Schöpfung. Wunderbar. Wir haben ein Zeugnis nun von dem ersten Geschöpf, das Gott geschaffen hat. Wir hören heute Nachmittag möglichst nur Wort Gottes. Schlagen auf Hiob 40, Hiob 40, Vers 14. Da ist die Rede in Vers 10, Gott spricht zu Hiob: Sieh doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Behemoth, hebräisches Wort, Mehrzahl vom deutschen Begriff Vieh. Sieh doch den Viehischen. Was sollen wir damit machen? Hier wird ein Wesen beschrieben in diesem Kapitel, welches dann noch auch als Leviathan bezeichnet wird. Und da finden wir nun die gewaltige Aussage in Vers 14. Liebe Geschwister, wir können in der ganzen zoologischen Welt uns umschauen. Wir werden nirgends so ein solches Tier finden, wie es hier beschrieben ist. Denn die Schrift nimmt wohl irgendein Tier vor sich hin, Modell, aber nur Modell, und beschreibt nun nicht das Modell, sondern das Wesen, um das es geht. Wenn ein Auftraggeber bei uns die Pläne, die wir für seine Villa gemacht haben, nicht versteht, dann machen wir ihm ein Modell aus Pappdeckel. Jetzt kann er sich eine Vorstellung machen. Aber wenn ich ihm dann sage, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Einfamilienhaus, meint er dann, ich meine da das Pappdeckelding. Nein, dann weiß er, diese Proportion, diese Form, mein Haus, der weiß dann, was ich jetzt beschreibe, ist nicht das Modell, ich deute nur auf das Modell, beschreibe aber seine Villa. Wenn ich sage, das Gartentor ist wunderbare Schmiedeisenarbeit, die Haustür prächtiges Eichenholz mit Verzierung, das Dach so und so und die Mauern so und so und der Garten, Blumengarten und Gemüsegarten und die Garagen und alles so und deute immer aufs Modell. Ne? Ich lüge ihn ja ständig an, übertreibe ja ständig. Ne? Aber er versteht, ich meine die Sache, das Wesen. Und hier lesen wir nun von diesem Wesen in Vers 11. Halt. Nein. Kapitel 40 zuerst noch. Und hier Vers 14. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Der ihn gemacht hat ihm sein Schwert geschafft. Noch einmal. Er, dieser Behemoth, er ist der Erstling der Wege Gottes. Da steht im Hebräischen, er ist der Bereshit der Wege Gottes. Bereshit, da wissen wir doch etwas anfangen damit. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Bereshit. Das ist der Anfang, die Grundlage der ersten Schöpfung. Und jetzt ist hier das erste Geschöpf genannt. Er ist der Bereshit und jetzt nicht. Ja, und der Wege, Mehrzahl, Wege Gottes. Wie heißt dann der Weg Gottes? Wie heißt der? Der heißt Jesus Christus. Ich bin der Weg. Die Wahrheit. Das Leben. Und das ist der Bereshit, der Anfang der Wege Gottes. Und dieses Wesen wird noch näher bezeichnet dann. In Kapitel 41, in den Versen 24 und 25. Auf Erden ist keiner ihm gleich. ihm,
yes,
der geschaffen ist ohne Furcht. Die Franzosen kannten einen Ritter, einen Chevalier sans peur et sans reproche, ohne Furcht und ohne Tadel. Wie heißt dieses Wesen für uns, vor uns? Später Satan und Teufel genannt. Er war der Reshit, der Wege Gottes. Der Anfang der Wege Gottes. Und er war geschaffen als Erstling von dem Wort, Abschluss der Schöpfung. Und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Auch dieses erste Wesen war sehr gut. Wer noch ein weiteres biblisches Bildzeugnis haben will, dem diene. Gott schuf das große Licht und das kleine Licht und auch die Sterne. Da ist von Sonne und Mond nicht die Rede. Warum? Als Gott das große Licht schuf, wurde es erst zur Sonne, um des Falles der ersten Menschen willen. Hat Gott es um das Siebenfache an Strahlkraft reduziert. Dann wurde dieses große Licht zur Sonne und der Mond, das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis, wurde nicht als Finsterniswesen geschaffen, sondern als kleines Licht. Gott schuf das große Licht, später Sonne, und das kleine Licht, später Satan. So stehen die Dinge. Nochmal Vers 24 und 25 in Kapitel 41. Auf Erden ist keiner ihm gleich. Ihm, der geschaffen ist ohne Furcht. Liebe Geschwister, eine Tatsache, die uns sagen kann, dass wir nicht genügend danken können, dass Gott in seiner Gnade uns Gottesfurcht geschenkt hat. Wer leben kann ohne Furcht, von Gott so geschaffen? Der hat bei der Verurteilung einen gewaltigen Milderungsgrund, weil er geschaffen wurde ohne Furcht. Der kennt keine Furcht. Wie oft habe ich mich gefragt, wie kann ein Wesen von Gott geschaffen, Jahrtausende lang, Äonen lang, Ewigkeiten lang, sündigen, lügen, morden, zerstören, drauf los, verführen. Wie ist sowas möglich? Antwort: geschaffen ohne Furcht. Und von Jesus lesen wir, auf ihm ruht der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und sein Wohlgefallen, Jesu, ist am Geist der Furcht des Herrn. Seht, das ist das Gegenstück. Also, danken wir, dass wir uns fürchten können. Und vor allem in Gottes Furcht uns bewegen können. Also, und dieses Wesen, da ist dann noch Vers 25. Elberfelder in Verlegenheit mit der Übersetzung. übersetzen, alles Hohe sieht er an, er ist König über alle wilden Tiere. Hebräisch steht da, alles Hohe sieht er an, und was sieht unser Gott zuerst an? Den Elenden und den Verzagten, der zerbrochenen Herzens ist. Und dann steht da, und alle Söhne, er sieht an alle Söhne des Hochmutes. Also alle, die hochmütig sind und die etwas sind und sein wollen und herrschen wollen, alle die sieht er an, nicht alle wilden Tiere. Alle Söhne des Hochmutes sieht er an. Also, geschaffen wurde er nach Hesekiel 28, da ist der König von Tyrus auch nur Modell. Denn die erste Bezeichnung, erstens heißt er, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus. Der ist nur hier Modell für dieses erste Wesen, von dem wir jetzt gehört haben. Der König von Tyrus. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, hast du die Vollendung versiegelt? Der König von Tyrus, Vollendung versiegelt? Nö. Gar dummes Zeug. Nein. Ich habe dich geschaffen als gesalbten, schirmenden Cherub. Was denn, König von Tyrus? Nö. Aber dieses Wesen hier, der Erstling, der Reschit der Wege Gottes, den hat Gott geschaffen als gesalbten, schirmenden Cherub. Cherubim sind nur aufgestellt im Allerheiligsten. Bei Mose 2, einer war Christus und der andere er. So war es im Anfang. Jetzt kommt eine neue Phase, dass Gott himmlische Wesen, Herrlichkeitsmajestäten, denen er Herrschaftsfunktion im ganzen Weltall zugeteilt hat, räumlich und mit den entsprechenden Heeren, die ihnen zur Verfügung gestellt worden sind von Gott, versammelt die eines Tages, Psalm 82, vor seinem Thron und repetiert: Ich habe allerdings zu euch gesagt, ab heute seid ihr Götter, Mehrzahl von Gott. Ab heute seid ihr Elohim und Söhne des Höchsten, ihr alle. Die haben das nicht zweimal sagen lassen. Und ist jeder angetreten in dem Machtbereich, den er schon hatte, eine bestimmte Anzahl im Weltall, und Gott konsequent redet nun diese Einzelnen zu Göttern und Söhnen des höchsten erhobenen Majestäten, jeden Einzelnen als Elohim an, in Psalm 81. Ihr sollt euch nicht bücken, und nein, als El sogar. Ihr sollt euch nicht bücken vor einem El der Nationen, der Fremden. Ihr sollt euch nicht untertan machen einem Gott, einem El, außer mir. Die ganze Christenheit auf dem ganzen Erdenrund hat sich erlaubt, diese Ordnung Gottes zu verleugnen, aufzulösen, sagt Jesus Christus. Sie wollen ihn wieder mal steinigen. Aus welchem Grund, für welches gute Werk wollt ihr mich steinigen? Nicht deshalb, sondern weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Ah, haben wir ein Zeugnis der Gegner, dass er erklärt hat, ich bin Gottes Sohn, ich bin auch Gott. Theos. Jetzt bringt er sie in Verlegenheit. Ja, habt ihr denn nicht gelesen, was geschrieben steht in eurem Gesetz? Wir schlagen die Stelle im Johannesevangelium auf. Die ist so wichtig, dass wir uns diese Mühe nehmen. Und zwar ist das in Johannes, Moment, in Johannes 10. Johannes 10 lesen wir jetzt nur noch von Vers 33 an. Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz, bitte eurem Gesetz, nicht unserem, eurem Gesetz geschrieben: Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Ganz klar hier im Neuen Testament, Theos heißt Gott und die Mehrzahl Theoi. Ich habe gesagt, ihr seid Theoi, Mehrzahl von Gott. Ihr seid Götter, Theoi. Wenn er jene Götter, Theoi, nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, saget ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Aha. Hat Jesus deutlich gesagt, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, dass es Götter gibt. Und zwar über die 70 Nationen auf unserer Erde. 1. Mose 10, Völkertafel. Hat Gott auch 70 Götter bestimmt. Jede der 70 Nationen hat einen Engelfürsten von Gott zugeteilt bekommen, der für das betreffende Volk auf der Erde Gott ist, als Gott antreten kann. Liebe Geschwister, es wird so langsam ziemlich unheimlich, was der Bruder Muldaf zu verkündigen begonnen hat. Er hat ausgerechnet einmal zu den Schriftgelehrten gesagt: Ihr Schriftgelehrten irrt, denn ihr Schriftgelehrten ausgerechnet kennet die Schrift nicht. Jetzt können wir uns prüfen, wie weit wir die Schrift kennen, dass es Götter gibt. Auf den Rat des Schwiegervaters hat Mose eines Tages 70 weise, ehrbare Männer aus Israel ausgewählt, bei denen die Söhne Israels sich zu melden hatten, wenn sie Streitigkeiten hatten, um die gerichtlich zu klären. Und nur die schweren Fälle sollen sie dann noch dem Mose vorlegen, sehr weise. Mose hat den Rat befolgt und jetzt nennt die Schrift diese 70 aus Israel gewählten Richter, Götter. Ihr sollt die einfacheren Dinge vor die Götter, die Elohim, bringen. Warum? Weil diese 70 Israeliten, die richterlich tätig waren in Israel, nur wie der Schattenriss sind auf der Erde für die 70 Engelfürsten, die Gott zu Göttern über die Völker auf der Erde eingesetzt hat. Hat Israel einen Engelfürsten über sich, der verantwortlich ist für das Volk Israel? Wie heißt er? Michael. Der heißt, wer ist wie Gott? Ich, Michael. El. El heißt Gott. Gabriel. Gott. Bitte. Und so weiter. Und ich fahre jetzt gerade, komme in unser Thema. Isaac einerseits, Ismael andererseits, Michael hat die Nachkommen Isaacs zu betreuen, Michael, jetzt erschreckt nicht, und Allah ist kein Hirngespinst, sondern der Engelfürst, den Gott für die Söhne Abrams nach dem Fleisch über die Ismaeliten, die Araber, später gesetzt hat. Ist das etwas? Haben wir da vielleicht jetzt eine Antwort? Wie ist es möglich, dass da ein Beduine namens Mohammed auftritt, beginnt, Verse niederzuschreiben, so. Wird zuerst noch verfolgt und hat auf einmal die Araber auf seiner Seite, enthusiastisch, sofort bereit für ihn alles einzusetzen. Und wenn Russland erklärt hat, in dem heutigen turbulenten Geschehen da im Osten, Gorbatschow, wir haben in unserem großen Land so unzählig viele Mohammedaner, dem Islam zugehörende Volksmassen, dass wir nicht anders können, als mit dem Islam zu sehen, dass wir da gut stehen. Ich fahre gleich weiter, um das Gleichgewicht nicht zu versäumen. In Bezug auf Israel sagt er, und Israel, ich kann nicht anders, gebe mir alle Mühe, da hat offenbar Gott deutlich mit diesem Michael, was hat denn der für Eltern gehabt, wenn die den Michael nannten? Ne? Bitte. Der weiß also etwas für Israel und hat es auch bekannt. Von mir aus, ich mache alles möglich, dass die Juden aus Russland rauskommen, um nach Israel zu kommen. Ich mache alles möglich, aber gerade von den Seiten der Mohammedaner habe ich ja allen Widerstand, wenn ich das auftue. Und dann gibt es noch eine Gruppe in Russland, die nennen sich so und so, die verfolgen jetzt schon Juden bis aufs Blut. So sieht es aus. Wir sind bei der Götterfrage. Ich schließe die im Moment wie folgt ab. Da wir nun wissen und glauben, dem Worte Gottes. Und Paulus schreibt auch, wir haben es nur zu tun mit einem Gott, dem Vater, und einem Sohn, Herrn, seinem Sohn Jesus. Aber da es allerdings, schreibt Paulus, viele Götter gibt, die Gott, Gott genannt, Götter genannt werden. So. Da es allerdings viele so von Gott so genannte Götter gibt, Paulus, ist Paulus da klar? Gleich wie Jesus Christus. Aha. Dann haben wir endlich eine schwerwiegende, befriedigende Antwort auf die Frage: Worin unterscheidet sich eigentlich unser Christentum von den anderen Religionen? Die Frage wird immer schwerer, befriedigend beantwortet zu werden, als die Christenheit zuschauen kann, wie Mohammedaner ihrem Glauben viel treuer und ergebener und opferbereitschafter sind als wir faulen Christen. Die ganze Christenheit ist ja faul. Aha. Jetzt wissen wir, da es nun viele Götter gibt über die 70 Nationen auf der Erde, die über, ja, haben diese Götter geschaut, was macht denn Gott der Höchste, der uns zu Göttern erhoben hat? Aha. Der wählt einen Mann aus, namens Mose, redet mit ihm und sagt ihm genau, was er zu tun hat, dass er ihm ein Heiligtum zu bauen habe, vorerst eine Hütte zu bauen habe, später dem Salomon herrlichen Tempel, dem Hesekiel noch herrlicheren Tempel. Und alle die Einzelheiten werden genannt, noch ein Modell gezeigt von der Hütte von einem Engel vom Himmel am Sinai bei der Gesetzgebung. Aha. Ah ja, dann wählen wir auch einen Mann aus diesem Volk da, und inspirieren ihn, wie unser Heiligtum aussehen soll und was wir wollen und wie sie uns zu dienen haben. Bitte. Und so geschah es. Und dann haben ja diese Götter, liebe Geschwister, jetzt haben wir auch anstatt keine Antwort auf 1000 Fragen auf diesem Gebiet, haben wir 1000 Antworten auf eine Frage. Wenn es nur einen lieben Gott geben sollte, wie kann es dann da auf der Erde und überall so schwarz und so finster und so sündig und so dämonisch und so gesetzlos aussehen, wenn es nur einen lieben Gott gibt? Habe ich deutlich gesprochen. Jetzt wissen wir, alle die Religionen, die waren, da haben diese Götter sich gegenseitig bekämpft und jeder wollte der Erste sein, sein Volk an erste Stelle vorbringen. Lesen wir denn von einem Engelfürsten des Weltreichs der Meder und Perser? Gibt es sowas? Lesen wir von einem Engelfürsten von Griechenland? Waren die schön Freunde, die zwei? Erzfeinde? Da hat der Engelfürst der Griechen eines Tages dafür gesorgt, dass der unbezwingbare Engelfürst von Medien und Persien plötzlich überrannt wurde. Da oben hat gesiegt und der Alexander Groß, der Große, da unten das Menschlein auf seinem Pferdlein, ne, der konnte nur da wie ein Schatten über Kirchtürme und Berge und Hügel schweben sozusagen ohne jeden Widerstand. Das war nur der auf der Erde noch der Schatten von dem, was da oben schon längst abgeschlossen war. Jetzt also kurz. Unterschied unseres Glaubens. Den Glauben Jesu Christi und den Glauben Gottes im Heiligen Geist und allen Religionen besteht darin, wir haben die Gnade, es mit dem einzigen, wahrhaftigen Gott der Götter, nennt er sich noch, zu tun haben dürfen. Und mit seinem einzig gezeugten Sohn Jesus Christus. Und alle die Religionen sind nur Produkte von erschaffenen Herrlichkeitswesen in der Schöpfung. Produkte, Erfindungen dieser Götter. Ist das ein Unterschied? Aha. Götter. Michael und Allah. Abraham wird auserwählt. Er diente mit seinen Vatern anderen Göttern, nicht Götzenbildern, Göttern. Abraham. Gott hat ihm eine wunderbare Frau gegeben. Wir wissen, leider unfähig zu empfangen und zu gebären. Sie macht dem, ihrem Mann, sie konnte nicht mehr zusehen, wie er leidet, den Vorschlag, ich gebe dir meine Magd Hagar, die Ägypterin, in deinen Schoß. Vielleicht werde ich, Sarah, aus ihrem Schoß dann durch dich komme ich zu einem Sohn. Das war damals offenbar dann so die Sitte. Abraham hört auf ihre Stimme, geht zu dieser Magd der Ägyptischen ein und es wird geboren Ismael. Ismael. Emil, ich gucke auf die Uhr. 5:05. Wann schließen wir?
Wir müssen heute Bilder schließen.
Bitte?
Anschließend eine, heute in dem Saal eine Veranstaltung.
Oh, das ist viel zu lang.
Ja.
Ja, brauchen wir nicht, es geht jetzt sehr rasch voll. Danke dir.
Ja,
danke. Ich habe deshalb gefragt, liebe Geschwister, dass wir wenigstens noch einige Bibelstellen lesen können in den Zusammenhängen. Und so beginnen wir erstens zu lesen. Ja. 1. Mose 16, Vers 2. Haben wir mal den 1. Mose da vor uns. Und Sarai, so hieß sie ja zuerst, sprach zu Abraham. Da war Abraham noch unbeschnittener Heide. Siehe doch, Jehova hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch ein zu meiner Magd. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrahams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Verlauf von 10 Jahren
die Abraham im Lande Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham ihrem Manne, ihm zum Weibe. Liebe Geschwister, bis die Sarah zu so einem Entschluss fähig war, kann man sich kaum vorstellen, was die gelitten hat. Und da lesen wir: Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Aha. Wir machen gerade den Sprung zu dem Augenblick, wo der Ismael schon da ist, geboren ist, und den Sohn der Verheißung, Isaac, der 13 Jahre jünger, später, plagt und quält und zu Abraham sagt: Stoße die Magd und ihren Sohn aus. Und wir lesen, das Wort war übel in den Augen Abrahams. Und was spricht Gott zum Abraham? Höre auf ihre Stimme. Hast damals auch auf ihre Stimme gehört? Mit der Hagar. Was hätte Abraham da zu tun gehabt? Liebe Sarah, ich staune über deine Bereitwilligkeit, aber vor Gott wäre das nicht recht. Und so sagt Gott ihm dann: ja, höre auch jetzt auf ihre Stimme. Stoße die Magd und ihren Sohn aus. Vers 6. Und Abraham sprach zu Sarah, Sarai: siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue ihr, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart, und sie floh von ihr hinweg. Also die Hagar schon einmal in der Wüste. Was geschieht jetzt? Und der Engel Jehovas fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Wege nach Sur. Und er, der Engel des Herrn, sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach: ich fliehe hinweg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel Jehova sprach zu ihr, bevor wir weiterlesen, klargestellt haben müssen wir: Jesus Christus ist nie ein Engel. Zu welchem der Engel hat er je gesagt: du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Zu welchem der Engel? Dann hätte er es mindestens zu einem sagen müssen, der Jesus Christus war. Hebräer 1 und Hebräer 2 geben sich alle Mühe zu sagen: Jesus Christus ist alles andere als ein Engel. Leider übersetzt teilweise mit Bote, Engel. Dann kann natürlich Mose ein Bote sein und irgendein Mensch ein Bote sein. Aber Hebräer 1 am Schluss steht: sind sie, die Angelei, nicht alle dienstbare Geister? Und Menschen werden nie als Geister bezeichnet. Nie in der ganzen Neuen Testament. Angelei sind immer unsichtbare Wesen für uns, im Weltraum von Gott aufgestellt in ihren Ordnungen. Also es ist jetzt hier der Engel des Herrn, der mit der Hagar spricht. Und der Engel Jehovas sprach zu ihr: Ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Wer bekommt eine solche Verheißung? Die Hagar in Bezug auf Ismael. Von wem aber? Von einem Engel. Hier, nicht von Gott selbst und nicht von Jesus selbst. Der Engel. Und der Engel Jehovas, der nachher noch selber auch Jehova genannt wird. Und der Engel Jehova sprach zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Ismael geben. Denn Jehova hat auf dein Elend gehört. Aha. Jetzt spricht der Engel Jehovas von wem? Ja. Vom einmaligen Jehova, vom Herrn selber. Hat auf dein Elend gehört. Und der Ismael, wird ein Wildesel von Mensch sein, seine Hand wieder alle und die Hand aller wieder ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Was lesen wir da? Ismael, ein Wildesel von Mensch, würde schon genügen. Nein. Seine Hand, Ismael, wieder alle und die Hand aller wieder den einen. Gibt es heute eine solche Situation? Da ist einer da und alle wieder ihn und er wieder alle. Ja, gibt es so etwas? Steht so geschrieben. Da wir heute in der letzten Gottesstunde des ganzen Weltgeschehens vom Fall Adams bis zum Jahr 2000 leben, erfüllen sich alle Verheißungen, so viele, alle Gerichtsansagen, so viele es ihrer gibt in unserem Gotteswort, aufs gewaltigste, global und universaler Weise. Das sind die Vollerfüllungen. Also, wie die Neue Zürcher Zeitung geschrieben hat, als das offenbar wurde, geschrieben hat, da ist ein Mann führend im Irak. Was ist der? Der ist für alle ein Albtraum, hat die Zürcher Zeitung richtig gesehen, geschrieben. Einer ist da, vom äußeren Westen, USA, England und alle Nationen. Die ganze UNO ist einmal eins gegen einen einzigen. Von Australien kommen Kriegsschiffe vom äußeren Osten, von überall her, gegen den einen. Er, dieser Wildesel aus Ismael, gegen alle und alle gegen ihn. Liebe Geschwister, ein Beispiel dafür, wie unser Gotteswort sich heute so gewaltig erfüllt, eine Fülle von Tatsachen, die laufen, dass wir gar nicht mehr nachkommen, alles festzustellen, wie sich solche einfachen Gottesworte von vor ein paar tausend Jahren geschrieben, jetzt tatsächlich präsentieren in einer Vehemenz und Gewalt ohne Gleichen. Da nannte sie Jehova, der zu ihr redete, aber es war nur der Engel. Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. War das der Herr Jesus? War das Gott der Vater? Gott der Vater sicher nicht, denn den hat bis jetzt noch nie jemand gesehen. Und wenn Gott der Vater sich nicht zeigt, zeigt sich dann etwa der Sohn. Der Sohn macht nur, was er vorher den Vater hat tun sehen und spricht nur, was er vorher den Vater hat sprechen hören. Weiter. 1. Mose 17. Von Vers 15 an. Und Gott sprach zu Abraham: Sarai, dein Weib, sollst du nicht Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Einen Sohn. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen aus ihr kommen. Ist das eine wunderbare Verheißung an die Sarah, also an Abraham in Bezug auf die Sarah? Ich staune, jetzt weiß Abraham nichts Gescheiteres zu sagen als: Und Abraham, nein, zuerst noch, betet er an. Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte. Also nicht nur die Sarah hat gelacht, sondern Abraham auch. Aber bitte, beide haben nicht spöttisch gelacht etwa, sondern im Glauben. Ja, das wäre ja zu wunderbar. Das wäre ja unglaublich wunderbar. Denn im Glaubenskapitel lesen wir, durch Glauben empfing selbst Sarah Kraft zum Empfang eines Samens und zur Geburt eines Samens. Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen geboren werden und sollte eine 90-Jährige gebären? Und jetzt Vers 18. Und Abraham sprach zu Gott: Möchte doch Ismael vor dir leben. Da bin ich erschrocken. Warum? Ich muss so sagen, warum ich erschrocken bin. Da war dem Abraham, der Ismael, der schon da war, wichtiger als die heilige, einmalige Verheißung in Bezug auf Isaac. Möchte doch Ismael vor dir leben. Ja, und was ist mit der Sarah, mit dem Isaac, mit dem verheißten Sohn Abraham? Aha. Aha. Gott geht nun entsprechend darauf ein. Und auch um Ismaels Willen habe ich dich erhört. Und zwar wie? Lesen wir. Vers 20. Und um Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen, und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaac errichten, den Sarah dir gebären wird. Um diese bestimmte Zeit, in folgenden Jahren. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Nehmen wir damit ich nicht vergesse, 18 haben wir das noch gelesen. Jawohl. Das wunderbare Wort in 1. Mose 25 von Vers 8 bis 11. Ein wunderbares Geschehen mit gewaltigem prophetischen Inhalt. Wir lesen in 1. Mose 25 von Vers 7 an. Und dies sind die Tage des Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat. 175 Jahre. Ein schönes Alter. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und der Tage satt, und wurde versammelt zu seinen Völkern. Und seine Söhne, Isaac und Ismael, begruben ihn. Die beiden Erzfeinde sind wann eins, handeln genau gleich. Beim Tode, nach dem Tode ihres gemeinsamen, wunderbaren Vaters Abram und Abraham. Sie begraben ihn. Was heißt denn Abram auf Deutsch? Vater der Höhe. Gibt es einen wirklichen Vater der Höhe? Da ist Abram nur ein flüchtiger Schatten von ihm. Und Abraham, sein zweiter Name, Vater der Vielen. Ist unser Gott auch Vater der Vielen? Hat der Abraham auf der Erde auch einen Sohn namens Isaac? Einen Sohn der Verheißung, Abraham auf der Erde, Isaac, heißt Lachen. Hat der Vater, der wirklich von Gott und Vater in der Höhe, auch einen Sohn? Heißt er auch Lachen? Kann er auch lachen? Dass der wirkliche Isaac, wir sind gleich Isaaks Söhne der Verheißung, Lachen Gottes. Aha. Das heißt, dass Gott der Höchste weiß, wenn diese Feindschaft in einer Versöhnung enden soll, dann habe ich was zu tun, selber zu sterben. Gott war in Christo und versöhnte die Welt, das heißt den ganzen Kosmos, ganze Weltall mit sich selbst. Aha. Seht. Aufgrund von Golgatha. Wir wollen beachten, Christus hat auf Golgatha nicht gerufen, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Sondern was? Nur mein Gott, mein Gott. In seiner Niedrigkeit. Aber seinen Geist hat er ja dann in die Hände seines Vaters befohlen. Gott war in Christo und versöhnte. Das heißt jetzt für uns, aufgrund von Golgatha, wo? Und Christus konnte erst diesen Weg des unheimlichsten Sterbensweges und Todesganges gehen, weil er im Geiste vorher seinen Vater diesen Weg gehen sah. Bitte, anders geht's nicht. Ah. Ist also Hoffnung, dass zwischen Arabern, Mohammedanern und Israeliten, Juden, eine Versöhnung mal zustande kommt? Die ist garantiert auch im Worte Gottes. Aber Voraussetzung, dass der lebendige Gott, Vater und Sohn im Heiligen Geist sterben und den Todesweg gehen. So beachten wir jetzt gerade mal die wunderbaren Worte. Wo haben wir die? Jesaja 60, Vers 7. Jesaja 60, Vers 7. Alle Herden Kedars werden sich zu dir versammeln. Kedar ist einer der Söhne Ismaels von den 12 Fürsten. Kedars werden sich zu dir versammeln, die Witter Nebaiots. Nebaiot war der Erstgeborene der 12 Fürsten von Ismael. Und die Witter Nebaiots werden dir zu Diensten stehen. Wohlgefällig werden sie auf meinen Altar kommen. Und das Haus meiner Pracht werde ich prächtig machen. Aha. Also, die zwei ersten Söhne Ismaels, Fürsten und Völker und Stämme, kamen aus den Ländern Ismaels. Alles Worte der Verheißung an Ismael. Oh, dass doch Ismael vor dir leben möchte. Wenn Abraham gewusst hätte, was er Gott gebeten hat, genügt. Auf meinen Altar werden die kommen. Die Altäre Gottes stellen die Liebe Gottes dar. Die meisten von uns kennen die vielen Bibelstellen dafür. Die Altäre, die Liebe Gottes, die Opfer darauf, die Gerichte Gottes. Es gibt einen Altar bei unseren Tagen Josuas am Jordan aufgerichtet, von denen im Ostjordan 2,5 Stämmen errichtet. Ein Altar, auf welchen nie geopfert werden darf. Er soll nur ein Zeuge sein, dass auch der Jordan, dieser Todesfluss, uns 2,5 Stämme im Osten nie trennen darf von den anderen Stämmen im Westen mit Jerusalem und dem Tempel. Der Altar soll ein Zeuge sein, dass auch der Tod uns und unsere Nachkommen nie trennen kann. Liebe Geschwister, eine verblüffende Sache mit West- und Ostdeutschland. Nur ist da nicht gerade ein Jordan dazwischen, aber ihr könnt es umso besser verstehen, was da ist. Eine wunderbare Versöhnung. Und wenn wir nun hier in Jesaja 60 gerade weiterlesen, in Vers 8, wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen fliegen? Denn auf mich hoffen die Inseln und die Tarsischiffe, auf Tarsischiffen kommen sie. Komm voran, um deine Kinder aus der Ferne zu bringen und ihr Silber und ihr Gold mit ihnen zu dem Namen Jehovas, deines Gottes, und zu dem Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. Weil er dich herrlich gemacht hat und die Söhne der Fremde werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen. Denn in meinem Grimm habe ich dich wohl geschlagen, aber in meiner Huld habe ich mich deiner erbarmt. Und so weiter. Und deine Tore werden beständig offen sein und. Also, liebe Geschwister, die Worte, die wir jetzt gerade anschließend lesen, passen die auch für heute? Die reden ja direkt jetzt von einem zweiten Exodus, wie geschrieben steht, und ich werde zum zweiten Mal meine Hand ausstrecken und von den fernsten Gegenden alle Söhne Israels zurückführen und so weiter. Kommen sie dann wie Vögel geflogen, bitte, und wie Tauben zu ihren Schlägen. Das heißt, schon mit dem Geiste Gottes gefüllt, in ihrer Not. Und dann die Schiffe, die Tarsischiffe von weit, und die Inseln. Die Inseln, die Nationen, das Meer der Nationen, sagt die Schrift. Und die Inseln im Meer der Nationen, das sind die vielen Kultusgemeinden der Juden in ihren Synagogen. Israel ist immer Land, 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 höre das Wort des Herrn. Israel muss trockenen Fußes durch Schilfmeer, Israel muss trockenen Fußes durch den Jordan. Immer Land, Land, Land. Also, eine Verheißung, zum zweiten Mal eine Hand ausstrecken, und dann werden sie getragen werden auf Sänften, und auf Armen werden sie herbeigetragen, die Blinde und Lahme alle zurück. Wenn ich, und jetzt kommt, die Grenzen Israels erweitert habe bis an den Euphrat. Und dann, als die letzte Weltherrschaft, USA im äußersten Westen, Freund Israels, ich darf bemerken, so sehr ein Freund Israels, dass beide sich Mühe geben, USA und Israel, vor der Welt ja nicht offenbar werden zu lassen, wie dicke Freunde sie sind, sich Mühe geben, so wie Babel im Osten, Nebukadnezar, Belsazar, letzter Babel, Medien Persien, auch noch im Osten, weiter westlich, ihrem Engelfürsten, Griechenland im Westen mit ihrem Engelfürsten, Rom noch weiter im Westen. Dann kommt England, erstes Weltreich, den Globus umspannen, Commonwealth, um Israels willen. Aber zweimal, einmal versagend, nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, die Treuhänderschaft zugunsten Israels direkt in die, als in Feindschaft verwandelt. Deshalb England ein Trümmerhaufen. Gott hat im äußersten Westen für eine Nation gesorgt, die wird die letzten Aussagen erfüllen im Blick auf Schutz Israel, im Blick auf Befehl, den Tempel zu bauen, im Blick auf alles, was geschehen soll, dass die ganze Kriegsindustrie umgeschalten wird auf Friedensindustrie, die Grenzen Israels bis an den Euphrat vom Bach Ägyptens und alle die Wüsten- und Steppengebiete bis an den Euphrat werden in Fruchtgefilde verwandelt. Bitte, wie ist der? Ja. Lassen wir. In Fruchtgefilde bis an den Euphrat. Und dann werde ich keinen einzigen der Söhne Israel mehr unter den Nationen lassen, sondern alle herbeiführen, denn ich habe gesorgt für genügend Wohnraum und genügend Nahrung, aber nur für einige wunderbare Jahre, so dass der jetzige Staat Israel, ein Würmlein und ein Häuflein, von Gott aber gemacht ist zu einem neuen, modernen, scharfen, doppelschneidigen Dreschlitten, mit dem er alle Nationen ringsum und alle Völker, die gegen Israel antreten, wie Spreu machen wird. Vom Winde verweht. Du wirst sie suchen und nicht mehr finden. Und die dich bekriegt haben, ja, werden vollständig ausgerottet werden. Liebe Geschwister, ist unsere alte Bibel eine Altweiberfabelsammlung? Oder ist es Wort des lebendigen Gottes? Dass dann, wenn die Zeit und Stunde gekommen ist, sich so erfüllt, dass wir Frommen nicht mehr nachkommen, zu verstehen, was schon alles vor unseren Augen und in unseren Tagen geschieht. Habe ich nur noch ein Schlusswort zu sagen? Nämlich, was hierher gehört. Bibelkurs sollten wir haben können, eine Woche lang. Die beiden Mütter, Sarah, Isaac, Hagar, Ismael, dass die ein Vorbild sind nach Paulus, ist klar. Paulus fasst zusammen, unsere Mutter ist nicht das Jerusalem da unten. Es gibt ja Brüder, die sagen, wir können nur gerettet werden, wenn wir uns an Israel anschließen und unterordnen. Bitte. Das Jerusalem da drunten ist nach dem Heiligen Geist die Hagar vor Gott und der Ismael. Auch nicht das Jerusalem im tausendjährigen Reich. Das Jerusalem im tausendjährigen Reich wird vergehen, wenn das tausendjährige Reich vergeht. Himmel und Erde. Und auch das himmlische Jerusalem, das jetzige, wird vergehen. Mit den Himmeln, die vergehen werden. Aber was ist denn das neue Jerusalem? Ist auch nicht unsere Mutter, aber das neue Jerusalem ist unsere Schwester. Und zwar geistlicherweise. Unsere Mutter ist das Jerusalem, nicht in den Himmel, sondern das droben ist, über allen Himmeln. Unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist. Suchet, was droben ist, wo? Über allen Himmeln, wo Christus sich niedergesetzt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Da sind wir zu Hause. Und das ist unsere Mutter und das neue Jerusalem, das gerettete Israel, die 12 Tore, die 12 Grundlage, ist aus dem gleichen Mutterschoß Gottes des Vaters gezeugt und geboren worden, ist unsere wunderbare Schwester, das neue Jerusalem. Und das Zentrallicht im neuen Jerusalem, Phoster genannt, sagt Paulus, ihr Glieder am Leibe des Christus, im Philipperbrief, ihr scheinet wie Phosteres in der Finsternis dieser Welt als Lichter in der Welt. Und im Neuen Testament das Zentrallicht, Christus, sein Herrlichkeitsleib und er als Haupt bilden das Zentrallicht. Wir Glieder am Herrlichkeitsleib des Christus. Wunderbar. Und er ist, und wir mit ihm, wir bilden den Leib des Bräutigams und sie ist unsere Braut und beide aus dem Mutterschoß Gottes des Vaters geboren. Halleluja! Amen.
Gelobet sei dein Name, lieber Vater im Himmel, im Namen deines teuren und geliebten Sohnes. Du hast diesen Tag gemacht, dass wir uns freuen und dass wir fröhlich sind in dir. Wir möchten dir danken, dass du uns Gemeinschaft in dir und untereinander, Gemeinschaft in deinem Wort gegeben hast. Wir möchten wieder neu dir danken für die Herrlichkeit und für die Wunderbarkeit deines Wortes. Wir möchten dir danken, dass du dich immer wieder erweist als der Gott, der von Anfang an das Ende verkündigt. Wir möchten danken, lieber Vater, dass du uns das Herz, die Ohren öffnest für dich, dass wir immer tiefer in dein Wort, in deine Wahrheit, in deine Klarheit hineinschauen dürfen. Was du jedem Einzelnen heute gegeben hast, versiegle und bewahre es durch deinen guten Heiligen Geist. Nimm Dank, dass wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen dürfen. Und wir befehlen dir immer wieder dein Volk Israel an, alle Völker und ihre Geschicke und haben immer wieder neu die Bitte zu dir, vollende uns deine Gemeinde und komme bald, Herr Jesu. Amen.
Ich wurde gebeten, auch noch ein Gebet zu sprechen. Ja, du wunderbarer Gott, unser himmlischer Vater durch Jesus Christus, dass wir uns in solcher stillen Weise wieder versammeln durften, mitten in dem gewaltigen Geschehen im Mittleren Orient, wissend, dass es letzten Endes um Israel geht, wieder Israel geht, hast du uns ein Verständnis deines prophetischen Wortes geschenkt, nach der Gnade uns gegeben, allem glauben zu können und zu wollen, was geschrieben steht. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben in den Grundtexten des Alten und Neuen Bundes, des Alten und Neuen Testamentes, den ganzen Reichtum hast du ausgebreitet vor unseren Augen, hast uns reich gemacht im ganzen Wort und in allem Wissen um alles. So darf Paulus schreiben am Anfang des ersten Korintherbriefes. Seinen treuen Sohn im Glauben, dem Timotheus, schreibt er: Beachte, was ich dir sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Und da dürfen wir und wollen wir gehorsam Danke sagen, Herr. Du bist daran, uns Verständnis zu geben in allen Dingen. Hast uns in Christo alles das All geschenkt, dich selber uns geschenkt. Wir staunen. Du hast es uns leicht gemacht, dich immer besser anbeten zu können, wirklich im Geist und in der Wahrheit. Bist auch daran, uns jetzt diese wunderbare Stellung, dass unser neues Leben mit Christus in Gott verborgen ist, in dir verborgen ist. Uns in dieser Stellung zu üben, übe dich in aller Gottseligkeit. So hast du auch diese Stunde gefüllt mit großer Gnade. Hast dein Wort aufleuchten, zum Teil grell scheinen lassen, blenden, aber wir freuen uns umso mehr, dass du immer dann, wenn deine Stunde herangekommen ist, denn deinen Aufschluss gibst bis aufs Letzte und Wunderbarste. Amen.
So, nun Gott befohlen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt September, dann sind wir wieder im November.